Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Herrn und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, ich habe Ihnen heute Morgen ein paar Bilder mitgebracht vom Urlaub. Und da gibt es immer ganz viele auf der Insel Texel. Und habe gedacht, wenn Sie nächste Woche dann überlegen, was war denn an dem Gottesdienst so dran, dann erinnern Sie sich sicher an das Schaf von der Inga und vielleicht an die paar Schafe, die ich Ihnen jetzt mitgebracht habe. Weil heute ist der Sonntag Misericordia Domini und das ist der Hirtensonntag und wie kann es dann anders gehen? Heute Morgen um Schafe. Aber ich denke, wir legen heute Morgen mehr den Schwerpunkt mal auf die Hirten. Und in der Schriftlesung, die ja auch Grundlage der Predigt ist, haben wir es ja vorhin gehört, es geht heute um das Hirtenamt. Und kein Sonntag im Kirchenjahr steht wie dieser unter einem so beherrschenden Leitbild, unter dem Bild des guten Hirten. Begonnen mit dem Psalm, den wir vorhin schon gehört haben, Wochenlied, bis hin zu den biblischen Texten für diesen Tag, die vorgesehen sind. Alles handelt vom guten Hirten. Und wie oft wird der Psalm 23 vom guten Hirten am Grab gebetet oder am Krankenbett. Dieses Bild strahlt Geborgenheit und Zuversicht aus, trotz aller Lebenswidrigkeiten, die mit dem finsteren Tal ja auch angesprochen werden. Und der 23. Psalm, der wird heute noch von vielen Konfirmanden auswendig gelernt. Und wenn ich Sie jetzt hier fragen würde, wer kann denn den 23. Psalm auswendig? Ich denke doch, der eine oder andere Finger würde nach oben gehen. Und da habe ich die erste Überschrift gewählt, Hirte und Schaf, beides in einem. Ja, Inga hat es vorhin auch erwähnt, die Schafe brauchen einen Hirten. Schafe sind wehrlose, ängstliche und schreckhafte Tiere. Werden sie gestört, rennen sie orientierungslos davon. Und der Hirte hat dann viel Mühe, sie wieder einzufangen. Und Schafe können ihren Hirten zur Verzweiflung bringen, dann nämlich, wenn sie wieder total widersinnige Aktionen starten. Wir verstehen dieses Bild vom Hirten und Lamm nur, wenn wir bedenken, dass Jesus Christus nicht nur als Hirte, sondern auch als Lamm bezeichnet wird. Wenn wir erkennen wollen, was Jesus Christus für uns als Hirte bedeutet, müssen wir sehen, wie sehr er Hirte ist. So sehr ist Jesus Hirte, dass er eins ist mit seiner Herde, dass er aufgeht im einzelnen Herdentier, dass er aufgeht im schwachen, kranken, verirrten Lamm. Jesus Christus, er wird selber zum Lamm, er wird zum Schaf, um aus uns, aus jedem persönlich, aus jedem, ein Lamm, ein Schaf, aus jedem Lamm und aus jedem Schaf ein Hirte zu machen. Also das scheint mir eine ganz wichtige Einsicht zu sein. Jeder von uns ist Schaf und jeder von uns ist auch Hirte. Jeder hat ein Teil Macht. Jeder ist der Macht von anderen Menschen ausgesetzt. Und oft tun wir uns ja mit dem Bild des Schafes schwer. Will ich heutzutage noch ein Schaf sein? Will ich in meinem Leben als Schaf behandelt werden? So ein unmündiges, dummes, blökendes Herdentier. Vielleicht kuschelig und wollig, aber auch so hilflos. Ein leichtes Opfer des bösen Wolfes. Das widerspricht doch nicht der Vorstellung vom eigenständigen, selbstverantwortlichen, mündigen Menschen. Mit diesem Einwand müssen wir umgehen. Aber das Leben und das Sterben von Jesus, das gibt auf beide Seiten eine Antwort. Die zweite Überschrift habe ich gewählt mit der Hirtenschaft heute. Wir müssen ja immer diese biblischen Texte von damals, von Hesekiel, ins Heute und ins Jetzt holen. Was ist eigentlich ein Hirte? Im biblischen Sinn oder auch im übertragenen Sinn? Ein Hirte, das ist doch einer, dem andere Menschen anvertraut sind. Jemand, der für andere Menschen den Auftrag hat, für sie zu sorgen und auf sie aufzupassen. Und in diesem Sinn sind wir alle keineswegs einfach nur Schafe, sondern auch Hirten. Ich bin zum Beispiel ein Hirte meiner Kinder in meiner Aufgabe als Erziehungsberechtigter. Ich bin anderen Menschen gegenüber Hirte, wenn ich für sie Verantwortung übernommen habe, geschäftlich, beruflich, ehrenamtlich. Und da findet jeder seinen Platz, wo er irgendwo Hirte ist. Und was ist ein Schaf? Im biblischen Sinne oder im übertragenen Sinn? Es ist ein Mensch, für den ein anderer Mensch Verantwortung hat. Vielleicht nur teilweise für einen bestimmten Abschnitt des Lebens. Zum Beispiel, jeder, der in einem Betrieb arbeitet, hat meistens einen Vorgesetzten über sich und hat in gewisser Weise Verantwortung für ihn. Oder wir alle, die wir Bürger eines Staates sind, haben Politiker, Bürgermeister, Abgeordnete, Richter über uns. Sie nehmen eine Hirtenaufgabe wahr, auch wenn nicht ihnen diese Aufgabe durch Wahl nur für eine beschränkte Zeit übertragen ist. Und viele Menschen in anderen Teilen der Welt probieren gerade begeistert zum ersten Mal aus, wie so ein Hirtenamt funktionieren könnte. Und viele dürfen feststellen, es ist gar nicht einfach, Hirte zu sein. Und wie oft kommt dem Hirten seine Herde abhanden? Denn Schafe wollen die Menschen ja nicht mehr sein. Das habe ich ja eingangs schon erwähnt. Und somit gibt es ja auch oftmals für die Hirten keine Jobs mehr. Ja, das Hirten- und das Schafthema, das war zu Zeiten des Hesekiels auch ein Top-Thema. Und es ist auch heutzutage noch ein Top-Thema. Es ist ein politisches Thema. Natürlich hat Herrschaft damals ganz anders ausgesehen als heute in einer demokratischen Gesellschaft. Hesekiel übt ziemlich harsche Kritik am Missbrauch der anvertrauten Macht. Und er spricht zu den Regierenden, aber ihr sorgt nur für euch selbst, aber um eure Herde kümmert ihr euch nicht. Das war zu der damaligen Zeit schon harter Tobak. Dass diese Kritik überhaupt möglich war, ist schon mal erstaunlich. Wie wir in den vergangenen Wochen aktuell erleben durften, ist ja Hirtenkritik ein brisantes Thema. Sie denken sicher, alle wissen, wie es in der Türkei zugegangen ist mit Hirtenkritik. Aber diese Kritik ist wichtig. Es ist eine Kritik aus dem Glauben heraus. Hier geht es um einen Glauben, der nicht einfach unterwürfig ist, sondern zur Mündigkeit befähigt, die gesellschaftlichen Zustände richtig zu beurteilen. Das Kapitel des Hesekiel ist lang. Der Predigttext ist schon jetzt eine Zusammenfassung gewesen. Und doch hat man, wenn man den Zusammenhang liest, den Eindruck, in einer Zeitung zu lesen. In einer ganz aktuellen Zeitung. Und wenn es Sie mal interessiert, lesen Sie mal den ganzen Hesekiel 34. Es ist top aktuell, es ist eigentlich aktueller. Die Bibel ist aktueller als die Zeitung von morgen. Und wie oft hören wir davon, dass Mächtige ihre Macht ausnutzen zu ihrem eigenen Vorteil. Ja, dass selbst Eltern ihre Kinder missbrauchen, aus welchen Gründen auch immer. Damals wie heute gab es den Missbrauch von Macht. Macht, die nur auf den eigenen Vorteil aus ist. Ja, liebe Gemeinde, wie würde der Prophet Hesekiel heute reden, wenn er in Deutschland auftreten würde? Ich male mir aus, er würde sich an die Mächtigen im Land wenden, vielleicht in etwa so. Ich rede mit euch, ihr Hirten der Menschen in Deutschland. Wehe euch, Ihr weidet doch euch selbst nur. Ihr schaut bloß auf euren eigenen Vorteil. Wo bleibt dabei eure Herde? Um die sollt ihr euch doch kümmern. Aber ihr lebt lieber in Saus und Braus. Ihr erhöht fleißig eure Diäten. Mit Steuern und Abgaben holt ihr den Steuerzahler noch das letzte Geld aus der Tasche. Eurem Auftrag aber, zu dem ihr berufen seid, dem kommt ihr nicht nach. Und noch schlimmer, auf die Schwachen nehmt ihr keine Rücksicht. Die Kranken finden keine ärztliche Versorgung mehr und können es sich nicht mehr leisten. Die Altersarmut greift um sich und das, obwohl viele Menschen ein ganzes Leben lang gearbeitet haben. Den Zugang zu Bildung und Studium erhalten nur noch die Kinder der etablierten Familien. Die zahllosen Geringverdiener können von ihrem Händen Arbeit keine Familie mehr versorgen und müssen zwei Jobs nachgeben. Seht ihr die Not eurer Anbefohlenen nicht? Wehe euch! Ja, liebe Gemeinde, ich war selber erstaunt, wie leicht mir diese Sätze eines modernen Propheten Hesekiel von den Lippen gingen. In Zeiten von sozialer Ungerechtigkeit ist es wahrlich genug Bitterkeit vorhanden, um das Schimpfen noch eine ganze Weile fortzusetzen. Diese Probleme sind hochaktuell. Denken wir an Frankreich, die Vororte von Paris. Denken wir an die neuen Bundesländer. Denken wir an viele Orte auf dieser Erde, wo Menschenmassen auf die Straße gehen und demonstrieren, weil sie sich vergessen fühlen. Und irgendwie tut's richtig gut, sich nach Herzenslust über die da oben aufzuregen. Und die Bibel? Sie ist doch auf der Seite der Schwachen. Schon Hesekiel hat ja im Auftrag Gottes der Regierung der Israeliten die Leviten gelesen. Gott steht also auf der Seite der zu kurz gekommenen. Beim Lesen des Bibelabschnitts verwandeln wir uns alle ein wenig in kleine Hesekiels. Wir nehmen die Regierungen weltweit zur Brust. Aber jetzt wollen wir mal aufhören mit Schimpfen. Denn, jetzt kommen wir zum dritten Kapitel, Hirtenschaft verpflichtet auch, liebe Gemeinde. Aber so wollen wir das alles nicht stehen lassen. Sicher, auch in Deutschland liegt vieles im Argen. Und manchmal packt mich wirklich die Wut, wenn ich mitbekomme, wie sehr sich unsere Politiker mit viel beschäftigen und am liebsten natürlich mit sich selbst und am zweitliebsten mit dem politischen Gegner, während wichtige Arbeit zu tun wäre. Ich finde, solcher Ärger ist berechtigt und natürlich soll man ihn auch aussprechen und loswerden. Unser Vorteil allerdings gegenüber Hesekiel ist, dass Berlin weit weg ist und der Prophet Hesekiel dagegen musste richtig ran. Er wurde von Gott gezwungen, auf Marktplätzen seine Botschaft auszusprechen. Er musste sie den herrschenden Fürsten ins Gesicht sagen. Hesekiel musste sich outen, musste mitten in das öffentliche Leben hineinreden. Und da tun wir uns ja alle schon etwas schwerer. Wer sucht denn den persönlichen Kontakt zu dem Abgeordneten seines Wahlkreises? Wer verfasst einen Beschwerdebrief an Frau Merkel? Natürlich gibt es Menschen, die das tun, aber es sind doch immer wenige, die die Initiative ergreifen und zur Tat schreiten. Und dabei haben wir keine negativen Konsequenzen zu befürchten. Hesekiel dagegen wurde von seinen Zeitgenossen verlacht und verhöhnt. Seinen Prophetenkollegen drohte noch Schlimmeres, denen drohte sogar der Tod. Wenn wir uns dagegen für eine Sache einsetzen, dann ernten wir oft noch Lob und Bewunderung. Manchmal denke ich, dieser ganze Ärger, den die Menschen mit sich herumtragen, dieser ganze Frust, der die Menschen so verbittert, diese ganze Enttäuschung, die Menschen entmutigt, das ist doch zusammengenommen eine wahnsinnig große Energie. Wie viel Kraft geht dabei drauf, sich zu ärgern und zu streiten, wenn es möglich wäre, diese ganze Energie quasi umzupolen, von Minusenergie auf Plusenergie? Was würde dann wirklich für ein gewaltiger Ruck durch unser Land gehen? Ja, wenn es gelingen könnte, Ärger in Kreativität, in gute Ideen und in Tatkraft umzusetzen, dann würde sich manche Not bessern. Und komme ich zum vierten Kapitel. Ja, bin ich nun Hirte oder bin ich Schaf? überhaupt die da oben. Das bringt mich auf einen weiteren Gedanken. Das ist nämlich ein Modell, von dem ich im Grunde genommen sehr weit entfernt bin. Die da oben und wir da unten. Oder sehen Sie sich so? Als jemand, der unten ist, der immer von oben eins drauf bekommt. Leider gibt es die Menschen, die müssen eine solche Erfahrung machen. Die sind wirklich unten und bekommen das jeden Tag zu spüren. Aber ich behaupte einmal, die meisten aus unserer Gemeinde, die heute im Gottesdienst sind, die gehören nicht dazu. Ich bin, wenn ich ehrlich bin, in einem Gewiss selber oben. Ich schwimme als Haifisch neben den anderen Haifischen im Becken des Lebens und fühle mich meistens sehr wohl dabei. Ich bin oben und verwende ziemlich viel Energie darauf, auch dort oben zu bleiben. Dass die meisten von uns oben schwimmen und nicht unten, das lässt sich ja auch global ausdrücken, wie es heute so schön heißt. Schließlich haben die meisten von uns das Glück, in Deutschland geboren und aufgewachsen zu sein. In einem der reichsten Länder der Welt. Wir klagen und haben unsere Probleme, aber wenn wir uns vergleichen mit Menschen, die in Dürrezonen der Erde leben, mit Menschen, die in Bürgerkriegsgebieten leben, dann ist unser Klagen ein Klagen auf hohem Niveau. Und mit der Bezeichnung oben sein verlassen wir das Dasein eines Schafes und müssen das Hirtenamt übernehmen, ob wir wollen oder nicht. Und dann frage ich Sie nochmal, wer fühlt sich von Ihnen als Hirte? Aber wir sind es. Kraft unserer Geburt. Denn vieles von unserem Wohlstand und von unserem normalen Alltag funktioniert nur, weil wir eben oben stehen und andere unten. Wir können unseren Kaffee nur so billig bei Norma einkaufen, weil die Erzeuger des Kaffees einen verschwindend geringen Lohn an die Kaffeepflüger bezahlen und weil große Konzerne die Preise diktieren. Wir können unsere Möbel nur so günstig bei IKEA einkaufen, weil es weltweit Menschen gibt, die Möbel so günstig zusammenbauen. Bei uns würde die Gewerkschaft auf die Barrikaden gehen. Wir können Kleidung nur so preisgünstig einkaufen, weil Kinder in anderen Ländern in Stofffabriken Geld verdienen müssen, um ihre Familie zu unterstützen. Wir stehen oben. Wir stehen oben auf den Schultern einer ganzen Menge Menschen, die uns unser Leben ermöglichen. Wir stehen oben, liebe Gemeinde, auch wenn wir es gar nicht wollen. Und damit sind wir Hirten. Und damit wären wir wieder beim Predigttext bei dem Propheten Hesekiel. Gehören wir nun zu den guten Hirten oder zu den schlechten Hirten? Fangen wir bei den schlechten Hirten an. Nehmen wir einmal an, wir rechnen uns mehr zu den schlechten Hirten. Als schlechte Hirten werden wir plötzlich von der Seite des Anklägers auf die Seite des Angeklagten gedrängt. Hesekiel baut sich nun vor uns auf und er spart nicht mit heftigen Worten. Mit Worten, die sich wohlgemerkt nicht der Prophet ausgedacht hat, sondern die Gott ihm eingibt. Vielleicht redet Hesekiel in etwa so mit uns. Wehe dir. Du schaust nur auf dich und kreist bloß um dich, um deine Probleme, um deine Zukunft, um dein Lebensglück. Bist du nicht ein Teil der ganzen Menschheit? Du profitierst davon, in Deutschland zu leben, in einem reichen Land im Westen. Aber dass dir aus dem Reichtum und der Sicherheit und dem Frieden in deinem Land auch Verpflichtungen erwachsen, davon willst du nichts hören? Wo hast du zuletzt das Schwache gestärkt, das Kranke geheilt, das Verwundete verbunden? Das Verirrte zurückgeholt? das Verlorene gesucht und das Junge und Starke unterstützt? Fällt dir überhaupt irgendwas dazu ein? Liebe Gemeinde, da werde ich doch sehr getroffen, wenn ich mir die Rede des Hesekiel so ausmale. Und leider ging es mir fast genauso schnell über die Lippen wie die anfängliche Rede an die Volksvertreter. Ich werde das als Beleg dafür, dass Hesekiel nicht Unrecht hat und auch bei mir den Finger in offene Wunden legt. Nun kommen wir aber zu den guten Hirten. Ich fühle mich ertappt, weil ich weiß, wie richtiges Handeln aussieht und weil ich mich gleichzeitig in weiten Teilen davor drücke. Ich denke, ich brauche das nicht lange auszuführen, was richtiges Handeln meint. Ich nehme an, wir alle haben eine Idee davon, was gute Hirten sind. Und das ist nämlich auch keine angenehme Aufgabe. Denn sie ruft in die Verantwortung. In die Verantwortung für unser Leben, für unser Handeln, für unsere Worte. Verantwortung für den fürsorglichen Umgang mit den anvertrauten Menschen. Verantwortung mit anvertrauten Dingen und Gütern. Dann heißt es nicht kaputt machen, nicht mutwillig zerstören, nicht verachten, nicht egoistisch sein, sondern sich liebevoll zuwenden und gegenseitig fördern. Aber Verantwortung ist etwas Mühsames, etwas Beschwerliches. Verantwortung müssen die Nachfolger Jesu Tag für Tag neu übernehmen und neu gestalten. Aber das ist unsere Aufgabe als Christen, Verantwortung zu übernehmen. Es kommt nochmal ein Unterpunkt von dem guten Hirten, das Füreinander sorgen. Der gute Hirte, der ist nicht bloß ein Mietling, er rettet die ihm Anbefohlenen vor dem Gefressenwerden. Das kann er ja nur, wenn er einen liebevollen Blick dafür hat, wo einer schwach und wehrlos ist. Dort gilt es einzuschreiten. Das ist unser diakonischer Auftrag, den wir Christen in der Welt erfüllen müssen. Die Bibel weiß sehr gut, dass wir alle sowohl Hirten als auch Schafe sind. Es besteht also kein Anlass zu der arroganten Meinung, ich brauche niemals jemanden, der für mich sorgt. Ich brauche nämlich auch solche guten Hirten. Vielleicht heute noch nicht, aber vielleicht morgen. Nochmal ein Unterpunkt von einem guten Hirten ist das Aufeinanderachten. Was der gute Hirte noch tut nach dem Zeugnis des Propheten, ich möchte es nochmals in Erinnerung rufen. Wir sind alle Hirten, weil wir durch Jesus Christus alle zum Hirtenamt berufen sind. Und der gute Hirte sammelt die Zerstreuten und führt sie zurück zur Herde. Was kann damit gemeint sein? In die Zerstreuung geraten, das heißt ja auch in die Einsamkeit geraten. Vielleicht ist es in der heutigen Zeit wichtiger denn je, auf andere zuzugehen. In einer Zeit, in der so viele Menschen alleine leben und so viele Schwierigkeiten haben. Die Schwierigkeit haben, aufeinander zuzugehen. Für uns als Gemeinde ist es ein Stück unseres Hirtenamtes, Angebote der Gemeinschaft zu schaffen. Es ist wichtig, die Menschen in unsere Gemeinschaft einzuladen. Da ist man füreinander da und kann sich in Krisenzeiten geschützt und getragen fühlen. In einer Gemeinschaft Geborgenheit zu erfahren, das ist unverzichtbar. Es gibt bei uns Menschen ja auch so etwas wie Gefangensein. Ein Zustand, aus dem man sich selber nicht herauskommt. Ich denke da zum Beispiel an falsche Denkmuster, an Bitterkeit, an Verletzungen, an Süchte, die unser Leben zerstören wollen. Und da ist es unsere Aufgabe von guten Hirten, auch geistig in die Mitte zu führen, zum frischen Wasser und zur grünen Au, zu dem, was Frieden gibt, dass wir Menschen zu Jesus führen. Nochmal ein Aspekt vom guten Hirten. Wir sind Gottes Gedanken auf Erden. Das führt zum dritten Element des guten Hirtenamtes. Der gute Hirte hat die Pflicht, die ihm Anvertrauten vor dem Verhungern zu bewahren. Dass man einander zu essen gibt, dass man die Anvertrauten ernährt, das alles ist uns ja eine bekannte christliche Aufgabe. Jedenfalls ist es das Gegenteil von Schröpfen und Ausnutzen. Wer wirklich diejenigen liebt, die ihm anvertraut sind, wird sich nur freuen, dass es ihnen gut geht und sie gedeihen. Wir wissen um diese Aufgabe, sowohl in unserem privaten Umfeld als auch im weltweiten Maßstab. Da gibt es ja zum Beispiel die Organisation Brot für die Welt, die übernimmt diese Aufgabe. Weltweit versucht, dieses Werk Menschen in großer Not zu unterstützen. Und an dieser Stelle, da könnten wir noch ganz viele Werke nehmen, die diese Aufgabe übernehmen. Nicht verhungern hat aber genauso gut eine geistige Dimension. Nicht nur der Leib, auch die Seele braucht Nahrung. Für die leibliche Nahrung ist in Deutschland ja inzwischen bestens gesorgt. Und da ist besser gesorgt, als wie für die geistige Nahrung. Und unser Glaube, das ist die geistige Nahrung. Und an der geistigen Nahrung, da haben wir auch manchmal ganz schön zu kauen. Diese geistige Nahrung, also unsere Gottesdienste, unsere stille Zeit mit Gott, unsere Gebetszeiten, erhalten uns und stärken unsere Seele. Und eines dürfen wir wissen, vieles, was wie Nahrung aussieht, gibt uns keine Kraft und schadet uns nur, schadet unserem Körper und unserer Seele. Und nicht jeder Mensch braucht dieselbe Nahrung. Jeder ist anders und jeder ist ein einziges Wesen, ein einzigartiges Wesen. Schafe scheinen alle gleich auszusehen und doch ist jedes unverwechselbar. Es gibt Starke, die brauchen etwas anderes als die Schwachen. Und damit fängt die Zuwendung an, wenn ich mich individuell um den einzelnen Menschen und seine Bedürfnisse kümmern möchte. Jeden darin zu unterstützen, was er nötig hat. Das ist das Prinzip des guten Hirten. Jedem das, was er braucht, damit sein Leben gelingt. Das ist der Wille Gottes. Das dient auch uns als Leitlinie, wo immer uns andere Menschen anvertraut sind. Einer ist da, Jesus Christus, der zum frischen Wasser führt. Jesus will, dass mein Leben gelingt. Jesus tut alles dafür, was er nur kann. Davon können wir ausgehen. Gott ist ein Gott, der Verantwortung übernimmt. Er überlässt die Welt nicht einfach ihrem Lauf, sondern er steht für sie ein. Gott sucht das Verlorene, bringt das Verirrte zurück, verbindet das Verwundete, stärkt das Schwache und behütet das Starke. Und wie macht Gott das? Ganz einfach. Durch Menschen wie Hesekiel und durch Menschen wie du und wie ich. Wir sind Gottes Augen. Öffnen wir unseren Blick. Wir sind Gottes Nase. Nehmen wir die Gerüche der Welt wahr. Wir sind Gottes Ohren. Hören wir zu. Wir sind Gottes Mund. Reden wir weise und liebevoll. Wir sind Gottes Hand. Handeln wir danach. Und wenn wir das vom tiefsten Herzen so empfinden, dann antworten wir nun alle mit Amen.